Einen wunderschönen Nachmittag hier am DevCamp. Ich hoffe, der Tag verläuft für Sie alle interessant. Jeder von Ihnen hat schon das eine oder andere Neue erfahren. Und jetzt an dieser Stelle haben wir wieder unser großes Thema Windows Azure. Und wir haben uns sehr lange überlegt, was wir Ihnen in dieser Session am liebsten zeigen würden. Und wir sind von folgendem Gedanken ausgegangen. Wir haben uns gedacht, was ist es, was die meisten von Azure erwarten und was man vielleicht endlich mal in der Praxis bewiesen sehen möchte. Und eines der Hauptargumente für Azure von Microsoft und ganz generell für Cloud Computing im Allgemeinen ist das Thema Skalierbarkeit. Ich bekomme die Computing- und Storage-Ressourcen, wenn ich sie brauche. Ich habe heute im Eingangsvortrag, vielleicht war der eine oder andere von Ihnen dabei, einige Gesichter erkenne ich wieder, ein Szenario gezeigt, da ging es um die Anmeldung zu Events. Und das ist das Prototyp-Beispiel, wo man möglicherweise solche variablen Ressourcen braucht. Wenn man dieses berühmte, keine Ahnung, Champions League-Finale, das U2-Konzert, diese großen Dinge verkauft, dann weiß ich, dass ab einem gewissen Zeitpunkt enorm viele Menschen auf meine Website zugreifen werden, für eine begrenzte Zeit, und sich dafür fit zu machen, ist nicht ganz so einfach. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Sie haben eine Website, Sie wissen nicht so recht, wann was passiert. Sie haben einen Blog und Sie schreiben irgendetwas und manchmal sind diese Dinge nicht wirklich vorhersehbar. Irgendwas schreiben Sie, die ganze Welt will es lesen. Irgendein Foto von irgendeinem Celebrity und plötzlich brauchen Sie enorm viel an Computing Power. Das ist es doch, was Azure im Wesentlichen verspricht, und genau das wollen wir in diesem Vortrag unter die Lupe nehmen. Wir möchten Ihnen ein Szenario vorstellen, wo wir genau dieses Thema Hochskalierbarkeit brauchen. Und wir werden Ihnen zeigen, anhand von praktischen Beispielen, live in der Cloud, was Hochskalierbarkeit mit Azure bedeutet. So, und das ist auch gleichzeitig die Krux an diesem Vortrag. Erstens, wir wissen nicht, wie lange wir brauchen. Zweitens, wir wissen nicht, welches von unseren Samplen funktioniert. Warum? Wir haben ja ein sehr kompliziertes Setup. Wir haben es genannt Duell der Giganten. Wir nutzen Cloud Computing auf der Amazon-Seite. Wir nutzen relativ komplexe und große Installationen auf der Windows Azure-Seite. Wir verwenden Load-Tests. Wir sind abhängig vom Netzwerk. Es wird spannend. Es wird spannend, was alles funktioniert, wann die UMTS-Verbindungen den Geist aufgeben. Ich hoffe es nicht. Mal sehen. Bitte verzeihen Sie uns, wenn die eine oder andere Demo aus Netzwerkgründen vielleicht etwas langsamer ist. Wir werden uns bemühen, dass wir alles haben. Wir haben zur Not alle Testergebnisse auch auf PowerPoint-Slides, falls es sich dann doch nicht ausgeht, dass wir etwas live herzeigen. Aber wir sind guter Dinge. Wir, ich sage die ganze Zeit wir. Wir, das ist der Raphael Schwarz und ich, Rainer Stroppeck. Wir sind beide Developer. Also wir entwickeln in unserem täglichen Job relativ viel Software, das ist unser Job. Auf der anderen Seite machen wir auch beide relativ viel Consulting und Azure ist eines unserer absoluten Kernthemen. Daneben sind wir sehr stark tätig im Bereich WPF, Silverlight, Entity Framework, Daten, WCF. Das kann man so in diese Richtung zusammenfassen. Alles klar. Gehen wir gleich in Medias Res und sehen wir uns an, was wir Ihnen hier aufgebaut haben. Wir haben folgendes Demo-Szenario als Ausgangspunkt. Dieses Demo-Szenario ist fix fertig in Azure deployed. Folgende Sache. Hier hat eine virtuelle Firma ein, wiederum, wir bleiben bei dem Beispiel, das ich beim Eingangsvortrag bereits verwendet habe, Anmeldung zu einem Event. Wir haben eine kleine Website gebaut, wo man sich zu einem Event anmelden kann. Und das läuft technisch wie folgt. Es wurde eine Web-Applikation geschrieben und die ist deployed auf einem Webserver, die nutzt im Hintergrund einen Datenbankserver und wir verwenden einen externen Partner mit einem Webservice. Und zwar folgendermaßen. Raphael, würdest du bitte? Danke. Das erste, der Client schickt ein HTTP-GET und bekommt ein Formular, wo er sich zu seinem Event registrieren kann, seine Daten eingeben. Die Liste der Events wird aus der Datenbank geladen und er bekommt eine HTTP-Antwort zurück und sieht dieses Formular und kann es ausfüllen. Nächster Schritt, er drückt auf Submit, das heißt die Registrierung landet beim Webserver. Der Webserver wiederum nutzt jetzt ein externes Service, um die Kreditkarteninformationen zu prüfen. Wir haben nicht wirklich eine Kreditkartenprüfung hier, Sie werden sehen, wir simulieren das, wir wollen ja schließlich ein kontrolliertes Test, eine kontrollierte Testumgebung. Die Kreditkarteninformationen kommen von diesem externen Service zurück und der nächste Schritt ist, wir erstellen ein Confirmation Document. In diesem Fall ist es einfach ein Bild, ein TIFF-File. Das ist in der Praxis etwas komplexer, bei uns ist es recht einfach, aber wir haben es mal grundsätzlich programmiert. Und dann landen diese ganzen Informationen, die Registrierung, in der zugrunde liegenden Datenbank. Die Ergebnisse holen wir uns zurück, ob alles gut gegangen ist, schicken das Ergebnis zum Client, da steht dann dort, gratuliere, Sie wurden zum Event X angemeldet und schlussendlich kann sich der Anwender seine Confirmation ebenfalls über HTTP-GET holen. Diese Confirmation wird aus der Datenbank geladen, das ist ein Blob-Store und das Ganze landet dann wieder zurück beim Client. Das ist doch so ein typisches Szenario, wie wir es immer wieder finden. Schreiben Sie nicht Confirmation hin und schreiben Sie nicht Registration hin, aber im Wesentlichen ist es immer das Gleiche. Ich schicke eine Anfrage zu einem Webserver, der muss irgendwelche Logikprüfungen machen und die Antwort kommt zurück. Es gibt tausende solcher Applikationen draußen im Web. Wir haben ein paar Probleme mit dieser Art von Aufbau und wir möchten mal sehen, was passiert, wenn wir diese Applikation in der Cloud starten und mal so richtig unter Volllast setzen. Wir haben dieses simple Szenario ausprogrammiert und in die Cloud gestellt und bevor ich dem Raphael das Wort gebe, zeige ich Ihnen ein paar Kleinigkeiten im Code, kleiner Code-Walkthrough. Das ist dieses Szenario. Sie können übrigens, wir veröffentlichen natürlich die entsprechenden Source-Code, also wenn Sie es ansehen wollen oder wenn Sie selbst nachvollziehen wollen, überhaupt kein Problem. Wir haben hier die wichtigste Seite, die Perform Registration. Und wenn wir uns ansehen, was diese Seite macht, dann ist das recht simpel. Wir nutzen Entity Framework, ich mache das etwas größer hier. Wir nutzen Entity Framework, um aus dem HTTP-Request ein Objekt zu bauen. Nachdem wir dieses Objekt haben, immer wieder ein paar Statistikinformationen, um zu messen hier mittendrin, verarbeiten wir das. Das Verarbeiten besteht im Wesentlichen aus dem Credit Card Check. Und jetzt zeige ich Ihnen, was dieser Credit Card Check in unserem Testszenario ist. Das ist nämlich recht simpel. Wir gehen davon aus, dass die Kreditkartenprüfung asynchron stattfindet, sprich die CPU hat nichts zu tun. Und wir gehen davon aus, dass diese Kreditkartenprüfung im Schnitt in etwa eine Sekunde in Anspruch nimmt. Deshalb hier thread.sleep für eine Sekunde. Und dann geben wir in 80% aller Fälle Daumen hoch, zurück, passt, Kreditkarte ist in Ordnung. In 20% der Fälle sagen wir, nein, diese Kreditkarte passt nicht. Schauen wir weiter. Wenn die Kreditkarte passt, dann erzeugen wir das Confirmation Document. In unserem Fall erzeugen wir tatsächlich ein kleines Image. Da steht nur drinnen, Confirmation was successful, welcome mit irgendwas drumherum. Und wir gehen davon aus, dass in der Praxis das Erzeugen dieses Dokuments etwas länger dauern würde. Denken Sie an ein Firmenlogo, einen Barcode und alle diese Dinge. Und in diesem Fall, das Generieren eines komplexeren Image wäre jetzt nicht eine asynchrone Operation, sondern hier wäre die CPU wirklich belastet. Und aus diesem Grund simulieren wir hier CPU-Load, indem wir Spin Until sagen. Also 500 Millisekunden ist das im Prinzip eine Schleife, was anderes ist das nicht. So, jetzt haben wir dieses Dokument. Und wenn wir dieses Dokument haben, dann können wir als letztes diese Registrierung in der Datenbank speichern. Und das ist ein Klassiker. Ein Klassiker, wie man es immer wieder sieht. Wir haben ja hier ein Event. Dieses Event hat in der Datenbank eine maximale Anzahl an Teilnehmern. Und damit diese Anzahl an Teilnehmern nicht überschritten wird, wird das Event im Sinne einer Critical Section gelockt. Wir machen ein Select with Update Lock. Schauen danach, ob auf dem Event überhaupt noch Platz ist. Wir halten das möglichst kurz, wenn Platz ist, schreiben wir das Objekt in die Datenbank. Und bei uns ist die Schreiboperation extrem banal. Es ist eine sehr schmale Tabelle, das Schreiben geht sehr schnell. In der Praxis wiederum wäre dieses Ding etwas länger, denn wir müssten in mehrere Tabellen schreiben, vielleicht ein paar Lookups machen und ähnliche Dinge. Gehen wir mal davon aus, dass die Datenbank in etwa eine Sekunde braucht, um die Daten wegzuschreiben. Das ist mal so eine Testannahme. Wenn Sie es selbst ausprobieren wollen, können Sie es gern mit Ihren Werten auch verändern. Aber so eine Sekunde soll so sein. Also wir simulieren hier wirklich Wartezeit auf der Datenbank. Hier machen wir kein thread.sleep, wir machen kein spin-wait, wir machen ein execute-store-command, wait for delay, eine Sekunde. Das ist etwas, wo die Datenbank eine Sekunde wartet. Ja, und das war's. Das macht dieses simple Szenario und genau dieses Szenario wird Ihnen der Raphael jetzt mal zeigen und dann starten wir mal zu einem richtigen Load-Test. Raphael, bitte.
Danke, Rainer. Wir haben das soeben von Rainer gezeigte Szenario auf einer Azure Web Role vorinstalliert, vordeployed, da das Deployment sehr lange Zeit dauern kann, können wir das nicht live machen. Wir haben hier den Link, keine Default ISPX.
Sorry.
Wir rufen unsere Register for Event auf. Hier haben wir eine Liste von Events. Wir wählen aus U2. Wir haben verpflichtet, einen Vornamen einzugeben, einen Nachnamen. eine Kreditkarte und eine Validity. Submit.
Bin neugierig, ob wir jetzt eine positive Kreditkarte... Kreditkarte wird nicht akzeptiert. Probier es einfach nochmal.
Juhu! So. Kreditkarte wurde akzeptiert. Es wurde ein Confirmation-Document generiert, welches wir mit diesem Link herunterladen können.
Genau. Das ist jetzt nichts anderes als ein zur Laufzeit generiertes PNG-File, das wir uns hier ansehen können. Das ist es. Mehr haben wir nicht. So, Raphael, jetzt möchte ich sehen, wie die Sache reagiert, wenn hier wirklich mal Last draufkommt. Und für genau diesen Zweck haben wir ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Jetzt kommt, schätze nochmal ganz kurz um, jetzt kommt wirklich das unter Anführungszeichen Duell der Giganten, ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben hier ein relativ langsames Netzwerk und würden wir den Load-Test von unseren Rechnern hier machen, dann könnten wir dieses Ding niemals unter Last setzen, weil das Netzwerk viel zu langsam ist. Und wir haben es ausprobiert. Es gibt eine Variante, die sehr schön funktioniert. Wo habe ich meinen Browser? Und das ist eine virtuelle Maschine, die einfach in der Amazon Cloud läuft. Raphael, ich glaube, du hast einen Download probiert von Visual Studio. Was hat der für einen Datendurchsatz gehabt dort?
20 Megabyte pro Sekunde.
Megabyte pro Sekunde. Also hier haben wir wirklich eine dicke Internetleitung. Und wenn Sie möchten und selbst Load-Tests machen, eignet sich dieses Szenario recht gut. Sie können auch mehrere dieser Amazon-Instanzen laden und dann einen verteilten Load-Test fahren und diese Dinge. Und diese Instanzen können Sie sehr billig starten und wieder beenden. Die laufen ja nicht lange. Das ist eine gute Sache. Gut. Raphael, du bist jetzt, glaube ich, auf dieser Instanz oder du kannst dich hinverbinden auf diese Instanz.
Jetzt ja, bin ich auf
dieser Instanz. Das ist Amazon.
Wir befinden uns hier, also wir haben zu unserer Linken quasi, in der linken Ecke befindet sich die Windows Azure Cloud mit unserer Webroll und wir sind hier auf der rechten Ecke unseres Rings und hier haben wir ein Visual Studio 2010 Ultimate installiert, aus dem einfachen Grund, um die integrierten Load-Tests verwenden zu können. Das ist eine Trial-Version, darum habe ich auch den Download-Speak gesehen. Ich habe eine Solution vorbereitet. In dieser Solution sind zwei simple Web-Tests vorbereitet.
Während du aufs Laden wartest, darf ich vielleicht eine rhetorische Frage stellen, die Leute hier möglicherweise interessiert. Was ist, wenn ich nicht den Luxus einer Ultimate Edition habe? Gibt es andere Möglichkeiten, um zu testen? Was würdest du empfehlen? Selbst schreiben? Last-Tests?
Nicht mit dem .NET Framework. Mhm. Wir sind auf sehr große Probleme gestoßen. Ich habe versucht, einen Last-Test selbst auszuprogrammieren. Wir haben Limitierungen vom .NET Framework, das uns nur eine gewisse Anzahl an Sockets öffnen lässt, simultan. Das haben Sie vermutlich mit Native Code im Visual Studio bei den Load-Tests umgangen oder anderswertig verwendet. Ja. Aber es ist nicht möglich.
Im Windows SDK sind Tools drinnen, Kommandozeilen-Tools, mit denen man ebenfalls HTTP-basierte Load-Tests auf mehreren Knoten verteilen kann. Ganz klare Empfehlung, wenn Sie sowas nachvollziehen wollen, fangen Sie nicht an, selbst mit Web-Request Load-Tests zu schreiben. Das wäre viel zu aufwendig. Es gibt auch fertige Services, die ebenfalls die Amazon Cloud nutzen und für den Load-Test dynamisch Maschinen hochfahren und runterfahren. Da zahlen Sie ein paar Euro im Monat, beziehungsweise für die Dauer des Tests und Sie können wunderbar Load testen. Hier Visual Studio.
Die Trial-Version von Visual Studio 2010 Ultimate erlaubt uns einen lokalen Load-Test mit 250, maximal 250 Concurrent User.
Ist für unseren Fall ausreichend, würde ich mal sagen. 250 User, die Vollgas einen Request nach dem anderen wegschicken. Das ist okay für unsere Zwecke.
Und relevant für uns ist dieser Web-Test für das simple Szenario. Wir haben hier genau das, was ich auch vorher händisch durchgeklickt habe. Wir haben unsere Register for Event, Perform Registration und Display Confirmation Image.
Okay, das heißt, du simulierst einen User, der sich anmeldet mit irgendwelchen Zufallsdaten, der bekommt das Registration Document und lädt das runter, richtig?
Genau. Perfekt. Um zu zeigen, wie einfach dieser Load-Test mit Visual Studio machbar ist, werde ich den live zusammenklicken. Wir fügen hier einen neuen Load-Test hinzu, haben ein neues Szenario. Wir simulieren 250 Concurrent User. Wir fügen unseren Simple Web-Test hinzu. Über unser LAN mit Internet Explorer 7, Next, Next, Next und haben eine Gesamtlaufzeit von 2 Minuten für diesen Test. Finish. Das war's.
Damit ist der Load-Test fertig und wir können diesen Load-Test mal starten und schauen wir nach, was passiert. In dieser simplen Variante werden Sie wahrscheinlich schon erraten, was passiert, aber sehen wir es uns an. Hoffentlich können wir unsere Demos nachvollziehen. Load-Test beginnt. Du musst wahrscheinlich bei dieser Auflösung ein paar Fenster wegklappen, dass wir auch was sehen. Ja, das geht schon so.
Die aussagekräftigsten Indikatoren sind in den Key-Indicators. Mhm.
Was wir hier sehen, ist, dass verschiedene Indikatoren angezeigt werden. Also wir haben eine Last. Die Last hier bleibt konstant. Das sind unsere 250 User. Wir haben hier unsere Antwortzeiten und können hier zusehen, wie sich diese Antwortzeiten verändern. Wir liegen im Moment so bei Antwortzeiten irgendwo in der Gegend von, wo stehen wir, Raphael?
Momentan ein bisschen kompliziert.
Ich glaube, du musst das doch rauszoomen, weil sonst kann man das schwer nachvollziehen.
Ja, es ist allgemein sehr schwer nachvollziehbar.
Momentan. Was wir hier sehen, diese blauen Pünktchen, sind so die Antwortzeiten, die wir zurückbekommen, die Average Page Time. Und dann sehen wir, da liegen wir jetzt schon bei einer Page Time von 25 Sekunden und mehr. Und diese grüne Linie, die jetzt langsam beginnt nach oben zu steigen, die müsste eigentlich jetzt dann noch wesentlich mehr nach oben steigen, das sind HTTP-Errors. Eigentlich sollte die viel mehr steigen und wir sollten wesentlich mehr Antworten bekommen. Das sehen wir es jetzt schon besser. Da haben wir erste Exceptions an dieser Stelle. Wir haben Antwortzeiten so in der Gegend von einer Minute, wenn überhaupt noch irgendetwas durchkommt. Hier haben wir einen, der jetzt zufällig mal wieder schnell gegangen ist. Und sehen Sie, hier gehen die HTTP-Errors nach oben. Wir haben jetzt die Situation, dass so nach einer Minute der ASP.NET-Webserver einfach komplett in die Knie geht. Er hat keine Chance mehr, irgendetwas zu beantworten. Die 250 User haben dafür gesorgt, dass unsere Seite faktisch nicht mehr antwortet. Du versuchst es jetzt gleichzeitig manuell. Ja, natürlich, das hat jetzt funktioniert. Aber spätestens... Muss aber schneller sein als der Test. Mal schauen. Da tut sich nicht mehr sehr viel. Doch. Okay, der Test ist vorbei. Deshalb geht es wieder. Okay. Wir können hier wunderbar nachvollziehen, wie die HTTP-Fehler nach oben geschossen sind. Und wir haben das unangenehmste Szenario, das man sich auf der Business-Seite überhaupt vorstellen kann. Raphael, schaust du bitte nochmal um auf meine Slides. Wir haben ein Szenario, dass der Webserver durch die lange laufenden Requests komplett blockiert wird. Er braucht Zeit für die Datenbank, er braucht Zeit für das Confirmation Document, er braucht Zeit für das Warten auf die externen Services und ich stelle mal in Frage, ob die CPU des Webservers wirklich ein Problem darstellt. Ich behaupte nämlich nicht. Und jetzt möchten wir Ihnen was Wichtiges zeigen an dieser Stelle. Und zwar ein wichtiger Tipp. Wie kann ich in meine Windows Azure Instanzen reinschauen und schauen, hey, wo habe ich meine Engpässe? Was tue ich hier? Und ich kann ja nicht einfach einen Terminal Service Client öffnen und in meinen Windows Server 2008 reinschauen und Performance Counter öffnen. Das habe ich einfach nicht. Aus diesem Grund macht man das ein klein wenig anders. Ich zeige Ihnen das erstmal hier im Code. Hier haben wir den sogenannten Web Role Entry Point und hier habe ich eine kleine Hilfsfunktion, das ist die Apply Default Azure Diagnostics Configuration. Auf diese Art und Weise können Sie direkt im Code, das kann übrigens auch außerhalb der Web Role laufen, aber hier innerhalb der Web Role kann ich mir codegesteuert verschiedene Performance Counter aktivieren. Das hilft mir aber nichts. Das heißt nur, dass diese Performance-Counter auf der Rolle gesammelt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich diese Performance-Counter auch auswerten kann. Wenn ich die Performance-Counter auswerten will, muss ich an dieser Stelle einen Schedule-Transfer einrichten. Ich muss ihm sagen, hey, alle n Minuten, Sekunden, wie auch immer, übertrage die gesammelten Performance-Counter-Informationen in Windows Azure Table Storage. Genau das, worüber der Max im vorigen Vortrag hier gesprochen hat. Das heißt, wir bekommen die Performance Counter in ein Windows Azure Table und dort können wir sie auswerten. Jetzt könnten wir die Table runterladen, im Excel anzeigen, mit Pivot-Tabellen arbeiten, alles viel zu kompliziert. Ich verwende wiederum ein Tool, das ich Ihnen beim ersten Vortrag schon vorgestellt habe. Und zwar, das ist genau das hier, der Azure Diagnostics Manager, ebenfalls von Cerebrata. Das ist genauso wie dieses Ding, das Sie schon gesehen haben, dieser Cloud Storage Studio Manager. Dieses Azure Diagnostics Manager Tool kann nämlich Folgendes. Ich klicke einfach auf Performance Counter, sage beispielsweise, nimm die Current Hour, das passt ja wunderbar, und hol dir von einer gewissen Instanz, in diesem Fall nehmen wir die Simple Instanz, die Performance-Counter-Daten aus der Azure Table raus und die kann ich an dieser Stelle dann visualisieren. Klicken wir auf Get Data. Dauert beim Netzwerk hier ein paar Sekunden. Ich hoffe, es sind wirklich Sekunden. Geplanterweise sollten es Sekunden sein. Naja, war gar nicht so schlimm. Nach Role Instance anzeigen und dann sehen Sie schon, was wir hier haben. Vielleicht machen wir das Ganze etwas kleiner. Wenn Sie hier auf den Counter Value schauen, Sie können es vielleicht nicht so gut lesen, dann haben wir Spitzen, wohlgemerkt Spitzen, die irgendwo in die 20-25% CPU reinreichen. Im Schnitt liegen wir irgendwo im Bereich von 5-10%. Was bringt uns, wenn wir jetzt noch eine stärkere Maschine kaufen würden und so weiter? Gar nichts. Ganz wichtiger Punkt. Was ist das Big Picture, was Sie hier mitnehmen sollten? Nur weil der Load-Test langsam ist, hilft zusätzliche Prozessoren und zusätzliche Maschinen aber grundsätzlich gar nicht so viel. Man muss viel genauer reinschauen und schauen, wo geht meine Zeit verloren. Und beim Prozessor ist es definitiv nicht der Fall. Wir müssen dafür sorgen, dass die Webroll die Arbeit schneller abgeben kann, schneller wieder antworten kann. Und deshalb setzen wir uns an dieser Stelle mit unserem fiktiven Product Management zusammen und stellen mal die Frage, wäre es nicht möglich, dass wir das Ganze asynchron machen. Anwender gibt ein, ich möchte mich registrieren, dann schicken wir meine Maske und da steht drauf, danke für die Registrierung, Sie bekommen in wenigen Minuten eine E-Mail mit Ihrem Confirmation Document, beispielsweise. Gut, wir haben hier für Sie in diesen Slides übrigens die wichtigsten Charts zusammengefasst, wo Sie ein wenig die Informationen nachher abfragen können. Das sind Tests, die gestern gelaufen sind.
So also hätte es aussehen können, sollen.
So hätte es aussehen sollen. Naja, es hat so ähnlich ausgeschaut. Also die HTTP-Errors haben wir gesehen. Was wir jetzt tun, ist, wir trennen das Ganze. Raphael, darf ich noch mal bitten, während ich das ein bisschen herzeige. Der Client postet die Registrierung an den Webserver. Der Webserver gibt so schnell wie möglich die Kontrolle ab, pusht einen Auftrag in die Queue rein, schreibt die Load-Daten, also die rohen Registrierungsinformationen, ohne irgendwelche Lookups aus der Datenbank, so schnell wie möglich in Table Storage rein. Table Storage und Queue Storage skalieren, wie es nur irgendwie geht. Die sind super, super schnell. Die sind schneller als jede SQL Azure Datenbank. Und dann laufen im Hintergrund die Worker. Aber bevor die Worker loslaufen, parallel dazu, kann der Webserver dem Client eine Antwort geben und sagen, vielen Dank, habe ich akzeptiert, ich denke. Okay? Die Workroles im Hintergrund, die arbeiten jetzt und wir haben noch eine Verbesserung an dieser Stelle. Raphael, wenn du gleich mal ein bisschen weiterklickst, wir verwenden im Worker natürlich das externe Service und wir schreiben das Confirmation Document nicht mehr in die Datenbank, sondern wir nutzen den Blob Store. Blob Store habe ich Ihnen schon vorgestellt, auch der Max hat darüber gesprochen. Der Blob Store kann etwas, was hervorragend für dieses Szenario geeignet ist. Er unterstützt nämlich selbst direkt HTTP, das heißt, wir können den Client einen Link direkt in den Blob Store geben, der holt sich von dort, klickst du nochmal drauf bitte, der holt sich von dort direkt das Confirmation Document und für diesen Zweig ist der Webserver überhaupt nicht mehr belastet. Skaliert wunderbar. Also wir haben viel Last vom Webserver wegbekommen und dieses Enhanced Szenario haben wir jetzt ebenfalls deployed. Ich werde jetzt keinen Code-Walkthrough machen, weil wir in der ersten Session und in der Session von Max gezeigt haben, wie man mit Queues, Tables, Blobstores programmiert. Falls Sie das nicht gesehen haben, laden Sie sich die Slides runter, sehen Sie sich die Videos an und können Sie das nachvollziehen. Wir gehen mal davon aus, dass die Sache in dieser Art deployed ist. Raphael, ich übergebe an dich.
Jawohl.
Zeig uns den Test.
Wir haben hier das Enhanced-Szenario deployed mit einer Web-Role und drei Worker-Roles als Hot-Standby-Worker-Roles. Dafür haben wir ein kleines Admin-Interface geschrieben und Rainer hat ein Hot-Standby-Worker-Pattern entwickelt.
Ja, das muss man erklären. Wir hätten jetzt nur eine Worker-Role deployen können. Wir möchten Ihnen später zeigen, wie das Ganze wirklich skaliert und mit vielen Workern und so weiter. Das Problem ist, das Deployment von jedem einzelnen Worker dauert 10 Minuten. Wir haben nur 60. Wenn wir drei Worker deployen wollen, Ihnen zeigen, wie das besser wird und besser wird, dann bräuchten wir alleine 30 Minuten, um die drei Worker zu deployen. Das wollen wir nicht. Deshalb tun wir etwas, was in Azure durchaus üblich ist. Wir fahren quasi auf Lager Worker-Roles hoch und haben in diese Worker-Role eine Logik eingebaut, dass die Worker-Roles Ruhe geben und nichts tun und dass man sie durch einen Eintrag in einem Table oder in einer Queue individuell aktivieren kann. Wir sehen hier, wow, Raphael, da hast du Mühe gegeben, das schönste WPF-Interface der Welt.
Nur weil man schön machen kann mit WPF, muss man das
nicht.
Das ist ein eindrucksvoller Beweis.
Absolut. Wir haben hier drei rote, das Rot sieht man zumindest, das heißt, keiner dieser Worker tut irgendwas. Und in unserem Szenario möchten wir jetzt einen Single Worker herzeigen, also aktivier mal einen Worker bitte. Dieses Activate Worker macht nichts anderes als eine Message in eine Queue stellen und ja, jetzt ist einer dieser Worker aufgewacht und sagt, okay, ich bin bereit, ich nehme Messages entgegen. Und jetzt geht es darum, dass wir diesen Enhanced-Prozess mal in einzeln herzeigen und dann zeigen wir Ihnen, wie der sich unter Last verhält. Gleiche Testbedingungen wie vorher. 250 User, Vollgas, 2 Minuten.
Keine Default-ISPs.
Ja, ich weiß. Musikantenstart, bitte.
Okay. Aber unter deinem Namen.
Ja, ja, ist okay. Gleiches User Interface, macht nicht sehr viel anderes. Registration is currently processed, will take a while. Ich arbeite. Vielen Dank für Ihren Request. Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern. Jawohl. Und achten Sie bitte auf den Link hier oben. Der geht direkt rein in den Blob Store. Da müssen Sie keine Zeile Code schreiben, um komplizierte und große Blob-Dokumente, Bilder, Videos, was auch immer Sie machen wollen, aus diesem Blob rauszuholen. Hat also alles geklappt? Bitte sehr. Load 250 User.
So, das ist im Prinzip der gleiche Load-Test wie vorher. Ich habe nur das Web-Test-Szenario ausgetauscht gegen unser Enhanced-Szenario. Und Start.
Starten, bitte, mach das. Schauen wir mal, wie sich jetzt so die Kurven verhalten, ob sie sich so verhalten, wie wir es erwarten.
Ich habe im Hintergrund noch den Zugriff auf unsere Registration-Queue. Ah,
das ist die Queue, wo die Web-Role dem Worker Arbeit gibt. So, die Last ist wieder konstant bei 25, also 250 Usern, die parallel darauf zugreift. Und wenn Sie hier genau schauen, dann sehen Sie hier, bei der Registration Queue haben wir schon 90 Requests. Vorher, das haben wir nicht so genau gezeigt, ist es uns gelungen, dass wir Größenordnung bei unseren Tests waren es immer so zwischen 200 und 250 Registrierungen in 2 Minuten über die Bühne gebracht haben. Also so 100 bis 150 pro Minute. Jetzt haben wir schon 383 entgegennehmen können und wenn Sie sich die Antwortzeiten ansehen, die blaue Linie, das ist relativ konstant, so bei unserer Erfahrung nach so zwischen 10 und 15 Sekunden arbeitet hier die Web-Role und gibt dem Anwender gutes Feedback. Unsere Applikation skaliert. Wir haben nur ein großes Problem. Ja, das hat vorher auch funktioniert. Da waren wir zu langsam. Aber das ist schon gut. Das sieht man echt wunderbar da drinnen. Wir haben nur ein riesengroßes Problem. Aktualisiere die Queue einmal, Raphael. Wir haben jetzt schon einen Backlog von fast 1000 Anmeldungen. Und wenn dieser Worker pro Minute vielleicht irgendwo bei 100 oder sagen wir mal 50 bis 100 schafft, dann ist es für den Benutzer ein wenig besser. Er bekommt eine Meldung, jawohl, danke und so weiter und wir arbeiten daran und dann wartet er ein paar Stunden. Ich meine, für ein U2-Ticket ist man vielleicht bereit zu warten, aber für einen Musikantenstadl sicher nicht. Also hier müssen wir noch irgendetwas tun. Warten wir mal, bis der Test fertig ist und dann sehen wir uns wieder die CPU-Last an. Rechts sieht man die Response Time, die war so am Anfang bei 5 bis 6 Sekunden, ist einmal rauf auf 22 und pendelt sich jetzt so bei 15 Sekunden ein, so in die Gegend. So, Test ist gleich durch. Gut, Raphael, ich würde dich bitten, gib mir nochmal die Kontrolle über das ganze Ding. Ich werde nochmal den Performance Counter befragen. Hast du denn vorher gecleared? Das habe ich vergessen.
Nein, leider.
Na, macht nichts. Ist ja gar nicht schlimm. Die Current Hour holen wir uns wieder. Local Time. Dieses Mal hole ich mir aber nicht die Simple Instance, sondern die Enhanced Instance. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mehr CPU vom Webserver brauchen und wie es mit der CPU von unserem Worker aussieht. Get Data. Haben wir unser Ziel erreicht? Naja, teilweise werden wir gleich sehen. Schauen wir uns die CPU an. Wow. Unsere Web-Role, sollten wir wissen, wo das ist. Moment, hier haben wir den 12. Oktober, 15.18 Uhr. Wo sind unsere Daten? Last Data Point, 15.22 Uhr. Ja, möglicherweise braucht das noch ein wenig, bis es lädt, 15.33 Uhr. Ja, jetzt haben wir genau so eine Situation. Der lädt sich jetzt nach der Reihe diese Performance-Counter-Informationen. Und da müssen wir jetzt ein klein wenig Geduld haben, bis er das runtergeladen hat. Das Netzwerk hier ist einfach etwas langsamer. Es ist jetzt bei 15.43 Uhr, es ist 15.54 Uhr hier. Das heißt, wir warten das noch kurz ab. Ja, sieht doch ganz gut aus. Schränken wir das Ganze ein. Und dann sehen wir schon ungefähr, wie es mit unserem Test aussieht. Vorher hatten wir so 20-25% CPU. Die Webroll, die knackt jetzt schon fast die 50% Marke. Zu Ihrer Information, eine Small Webroll ist ein Single Core. Okay? Das ist ein Prozessor. Also wir sind schon ganz gut. Warum sind wir nicht bei 100% oben? Naja, Zugriff auf die Queue, Punkt 1. Der muss in die Queue schreiben und das ist ein HTTP-Request, da wartet er aufs Netzwerk. Zugriff auf Table Storage, da wartet er aufs Netzwerk. Aber wir sind schon recht gut. Eine Auslastung von 50% bei etwas, wo doch in Queues und Tables geschrieben werden, ist okay. Aber jetzt sehen wir uns mal an, wie unsere Worker arbeiten. Die meisten dieser Worker, den können wir ignorieren. Genau, der blaue, das hier ist unser Worker und schauen Sie, wo der hängt. Der hängt hier unten irgendwo bei 5% CPU, der tut gar nichts. Wir haben ja eine Queue, wir haben da tausende an Leute draußen und die bekommen keine Antwort und unsere Worker tun nichts. Warum? Würde es was bringen, wenn wir jetzt noch 5 Worker aufdrehen? Naja, ein wenig, dann haben wir 5 mal 5% CPU. Das ist auch nicht das Geniale. Das ist uns wichtig, dass wir diese Message für Sie mitgeben. Auch wenn Sie einen Single Core in Windows Azure haben, müssen Sie trotzdem über Multi-Threaded Programming nachdenken. Denn was passiert denn am Worker? Er wartet auf den Web Service Call von der Kreditkarte, er wartet auf die Datenbank für die Stored Procedure oder was immer zum Speichern der Registrierung. Der wartet und wartet und wartet. Der Worker wäre, obwohl er nur eine CPU hat, in der Lage, viel, viel mehr parallel zu machen, weil er die meiste Zeit mit Warten verbringt. Das Einzige, was er tut, ist das Generieren des Confirmation Documents. Und ja, was ist die Lösung dafür, Raphael? Was könnte man machen? Natürlich aber Worker einschalten und?
Threading.
Threading, genau. Was wir gemacht haben in unserem Code, wir sind hergegangen und haben die Worker-Role aufgeteilt in mehrere Threads. Ich zeige diesen Code ganz kurz her, damit man sieht, wie das aussieht.
Du kannst ein bisschen länger herzeigen.
Wieso?
Weil unsere Azure-Instanz eingegangen ist.
Unsere Azure-Instanz ist eingegangen. Das ist ja hervorragend. Zeig einmal her, wie eine eingegangene Azure-Instanz ausschaut. Initializing, Stopping, ja sehr gut. Ich habe keine Ahnung, warum die Azure-Instanz hier im Moment nicht mag, aber das ist nicht schlimm. Schalten wir mal um. Ich kann das nächste Szenario einfach so herzeigen und das dritte, das wichtige Szenario, das zeigen wir dann hier. So, Enhanced Scenario, da schauen wir in unseren Worker rein. Hier haben wir unsere Worker-Role und was ich hier programmiert habe, ist Folgendes. Ich habe an dieser Stelle, wenn wir uns den Worker-Thread ansehen, eine Methode geschrieben, die heißt, wo habe ich es hier? GetMessage bla start worker-thread, genau hier. Und hier mache ich Folgendes. Ich gehe her und akzeptiere ein Setting. Der Raphael hat das in seiner wunderschönen GUI für den Benutzer freigeschalten. Stellen Sie sich vor, Sie haben bei sich ein Art Dashboard, einen Leitstand, wo Sie sehen, wie ist die Performance auf meinen Workern. Und dieser Degree of Parallelism, der wird hier ausgelesen und wir starten hier N Threads innerhalb des Workers. Dafür nehmen wir die TPL, die Task Parallel Library. Wir gehen einfach her und sagen task.factory.start new worker thread. Das heißt, wir haben eine Worker Role und innerhalb dieser Worker Role laufen dann eine ganze Reihe von Worker Threads. Gut. Würden wir das jetzt beispielsweise mal starten und du richtest es dabei her, genau, dann, das habe ich Ihnen live gezeigt, dann würde Folgendes passieren. Wir haben jetzt ein Enhanced-Szenario mit 3 Workern und je 10 Threads, also 30 Threads, die arbeiten. Und das Spannende ist, man sieht überhaupt keine Änderung. Es ist fast nichts anders. Was wir hier haben, ist das Diagramm. Erinnern Sie sich, dieses Mal sind alle 3 Worker so bei irgendwo zwischen 0 und 5%, die tun nicht viel. Die CPU von der Webroll ist weiterhin bei ungefähr 40%. Wir haben etwas Sensationelles geschafft. Wir haben 3-mal so viel Geld ausgegeben, ohne schneller zu werden. Warum? Warum passiert das hier? Und das ist eines der wichtigsten Takeaways, das Sie von diesem Vortrag mitnehmen sollten. Sie können in Azure, in der Cloud, nicht nur durch Technologie und Speicher und CPU und solche Dinge skalieren. Manchmal muss man runtergehen auf die Business Logic. Manchmal ist es die Business Logik, die uns bremst. Denn es passiert Folgendes. Ich habe Ihnen den Code gezeigt. Dieser Code geht her, lädt das Event, sperrt dieses Event, damit wir herausfinden können, ob auch wirklich noch Platz da drinnen ist. Das heißt, wir haben eine klassische Critical Section. Und das ist das Problem. Unsere ganzen Worker gehen auf die Datenbank los. Jeder will sich zum Musikantenstadl hin verbinden. Und dieser Musikantenstadl wird vom ersten Worker gelockt. Dann wird geschaut, transaktionssicher, habe ich noch Platz? Ja, es ist noch Platz oder es ist nicht mehr Platz. Irgendwann schreibt er und dann gibt er das Event wieder frei. So kurz wie möglich, trotzdem zu lang. Und diese Lockings führen dazu, dass ihr einfach nichts mehr weitergeht. Und was man dann machen kann, dann müssen Sie sich zurückziehen mit Ihrem Business Department und darüber nachdenken, wie können wir die Regeln verändern. Und was wir hier als ein Beispiel vorgesehen haben, ist, wir haben eine sogenannte High Watermark eingeführt. Wie geht es denn übrigens unserer Azure-Instanz?
Es wird.
Ah, sie ist schon busy, das ist gut. Ja? Diese High Watermark funktioniert wie folgt. Wenn ich das Ernst-Happel-Stadion anfüllen will, dann habe ich, glaube ich, 70.000 Plätze, stimmt das? Wenn sich der Erste anmeldet zum U2-Konzert, bitte, wozu locke ich dieses Event? Ich meine, so schnell können die niemals registrieren, so schnell sind unsere Worker allemal. Das heißt, wir definieren hier beispielsweise eine High-Watermark und sagen, hey, bis zu 69.000 Leute brauchen wir Transaktionssicherheit nicht. Und wenn es wirklich passiert, dass die Web-Roll so schnell ist und die Worker-Roll so langsam, dass wir 69.000 entgegennehmen und in Wirklichkeit haben wir aber schon eine Queue, wo noch weitere 5.000 drinnen sind, dann ist manchmal, und dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern es kommt vom Chef von Amazon, der hat gesagt, manchmal sind die Kosten einer Entschuldigung niedriger als die Kosten von Transaktionssicherheit. Manchmal ist es billiger, ich schicke dem Kunden nachher eine E-Mail und sage ihm, sorry, wir haben dir gesagt, du hast dich angemeldet, wir können dir doch kein Ticket geben, da hast du 5 €, sei uns nicht böse. Ja, genau darum geht's. Und was wir hier jetzt machen, ist, wir locken eben nicht bis zur High Watermark und ab der High Watermark ändern wir die Logik. Das heißt, wir laden, wir schauen im Event nach ohne Locking, schauen nach, wie viel Platz habe ich dort noch. Das ist ein einfacher Counter in der Tabelle drinnen, der ist nicht transaktionssicher. Es kann mir passieren, dass das Ding sagt, ich habe noch 1000 Plätze frei und in Wirklichkeit habe ich aber schon 500 in der Queue. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit nur mehr 500 frei. Aber durch diese High Watermark kann ich umschalten. Und das ist ein Erfahrungswert. Das ist eine Frage, wie Sie Ihre Business-Logik definieren. Ja, und damit schauen wir uns mal diese 3 Worker mit 10 Threads und wir haben es genannt Smart Seat Checking an. Raphael, Smart Seat Checking.
Smart Seat Checking, ja. Jetzt wird die Datenbank noch bereinigt.
Jawohl.
Wir müssen das nächste Mal nicht so lange warten müssen.
In der Zwischenzeit Fragen, ja, bitte. Naja, bis zu einem gewissen Grad. Was wir machen können, ist, wir können in der Web-Roll schon unsinnige Requests bis zu einem gewissen Grad herausfiltern. Also wir können ja die Web-Roll trotzdem skalieren. Sie könnten zum Beispiel sagen, es gibt einfache CAC-Prüfungen von der Kreditkartennummer, auch wenn ich nicht zum Service gehe, kann ich unsinnige Requests dort bereits filtern. Also da sind Mechanismen gefragt, die die Klassiker sind, ja. Unsinnige Requests rauszufiltern. Wenn ein Botnetz kommt und wirklich 10.000 Tickets bestellt mit einer gültigen Kreditkarte, die ich abbuchen kann, wo der Kreditkartenprovider sagt, jawohl, dieses Geld gebe ich dir, das ist dann schwieriger. Da reden wir über Fraud Detection und ähnliche Dinge, da müssen Sie sich eher mit Firmen wie Card Complete unterhalten, wie die dieses Ding lösen. Aber das ist auf einer anderen Basis. Einfach nur Denial of Service, möglichst viele Pings oder solche Dinge, das kriegt man in den Griff. Raphael, wie schauen
wir
aus?
Wir sind am Bereinigen.
Gut, was machst du da jetzt gerade?
Wir bereinigen die Datenbank, um im Nachhinein zu sehen, wie viele Registrierungen wir geschafft haben.
Alles klar.
Ja.
Wunderbar.
Schaut gut aus. So, jetzt starten wir unsere 3 Worker.
With degree of parallelism, wie viel nimmst du? 10?
10.
Wir haben übrigens auch verschiedene Tests gemacht mit 20 Threads, mit 30 Threads. Sie werden sehen, die 10 vertragt das sehr gut. Er würde sogar mehr vertragen in unserem Szenario.
Und natürlich mit unserem Smart Seat Checking
enabled. Mit unserem Smart Seat Checking, genau. Erster Worker läuft. Zweiter Worker läuft. dritter Worker sollte eventuell vielleicht auch laufen. Wunderbar. Alle drei Worker laufen und warten auf Arbeit. Gut. Wir hatten vorher, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, ungefähr, wir haben es geschafft, ungefähr 2000 Requests, 2008, je nachdem, wie man es laufen lässt, entgegenzunehmen. Und es ist uns gelungen, irgendwo so in der Größenordnung von 200, 250 in diesen 2 Minuten abzuarbeiten. Also wir haben einen ziemlich großen Backlog gehabt. Du clearst jetzt noch die Datenbank, dass die Datenbank ebenfalls leer ist.
Welches Script?
Das ist das Script zum Clearen der Datenbank. Dauert am Netzwerk vielleicht eine Sekunde. Ja. Passt, Datenbank ist leer. Also, go for it. Die Queue wäre das ganz, ganz Spannende, was wir noch nebenbei gerne sehen würden. Ob die wieder so extrem wächst. Wie viel haben wir dann im Moment drinnen?
Null.
Das ist gut so. Wir haben wieder unsere konstante Last und schauen wir uns mal an, wie denn die Response-Zeit läuft. Die Response-Zeit bleibt, und das kann ich schon verraten, wiederum relativ konstant, denn an der Web-Roll haben wir nichts geändert. Unter Volllast bei 250 User, die Vollgas auf die Datenbank zugreifen, können wir durch eine einzige Web-Roll nicht sehr weit in unserem Szenario unter die 15 Sekunden Antwortzeit im Schnitt kommen. Das ist so. Hier müssten wir mehrere Web-Rolls skalieren, um unter die 15 User zu kommen. Und man sieht schon jetzt, wir sind schon irgendwo so bei 45 Sekunden und die Queue hat gerade mal 286, 300 Elemente drinnen, aber die wird laufend abgearbeitet. Warten wir das Ganze noch ab, wie wir es schaffen und wo wir stehen. 350, der halbe Test ist vorbei. Vorhin hatten wir 1500 in Summe, also wir sind jetzt schon wesentlich besser geworden.
Keine Errors, keine Exceptions.
Keine Errors, keine Exceptions. Die User bekommen schnelle Antworten, sie sehen etwas, sie bekommen die Information, jawohl, ich arbeite, und sie bekommen in relativ akzeptabler Zeit Informationen. Und jetzt hätten wir ja die Möglichkeit, wirklich zu skalieren. Wir könnten dynamisch Worker hinzufügen, wir könnten zusätzliche Threads starten, wenn wir draufkommen, oh, unsere CPU-Last ist eigentlich noch im Rahmen des Erträglichen. Das passt an sich ganz gut. Sie sehen, in diesem Fall haben sogar jetzt die Worker ein wenig die Web-Roll überholt. Weil, wenn wir hier Antworten nicht zurückkommen, dann keine blauen, dann kann das auch durchaus am Netzwerk liegen. Ich kann das nicht sagen, ich zeige Ihnen dann den Test hinter einem sinnvollen Backbone. Und am Ende haben wir jetzt, ich glaube, jetzt sind wir ziemlich durch mit den 2 Minuten. In diesem Fall haben wir eine Registration Queue von 0. Das ist nicht ganz repräsentativ. Schauen wir mal nach, wie viel wir geschafft haben. Raphael, kannst du bitte einmal umschalten hier? Schauen wir in die Datenbank rein. Und wir haben in diesem Demo-Szenario jetzt, weg mit dir, geschafft 972 Rows. Wir haben diesen Test sehr oft gemacht und ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse, die wirklich passen. Hinter einem normalen Netzwerk mit allem drum und dran haben wir in mehreren Testläufen immer weiterhin so um die 2000 entgegennehmen können. Wie gesagt, Webroll, an dem hat sich nichts geändert. Und wir haben es geschafft, durch diese Skalierung auf 1500 in diesen 2 Minuten hier raufzukommen. Erinnern Sie sich, wo wir gestartet haben? 250 haben wir entgegengenommen, jede Menge HTTP-Errors, wir waren überhaupt nicht skalierbar. Wir haben mehrere Worker gestartet und es war nur teilweise skalierbar. Wir haben viel entgegennehmen können, aber wenig abarbeiten. Und durch Kombination von Multithreading und mehreren Workern sind wir auf eine sehr akzeptable Anzahl gekommen, mit einer sehr konstanten Antwortzeit unter Volllast und mit einem wesentlich höheren Durchsatz. Wie schauen wir denn zeitlich aus? 16.08 Uhr. Wir müssen ein wenig Zeit aufholen, aber das geht sich allemal aus. Ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wie die Performance Counter, das ist jetzt gelaufen, das heißt, wir nehmen die Current Hour, Find Deployment ID, Find Deployments, nehmen wir den Enhanced Worker, so, Get Data, schauen wir jetzt den Performance Counter an. So, Role Instance. Schränken wir das ein klein wenig ein. Das war unser voriger Test, den können wir jetzt mal weglassen. Spannend ist dieser letzte Test, der hier drinnen ist. Und wenn Sie sich ansehen, die Enhanced Web UI, die liegt hier weiterhin so in der Gegend von 40%. Und unsere Worker, die haben wir jetzt raufbekommen, so auf um die 25% CPU. Das ist immer noch relativ wenig. Das heißt, wir sehen hier sehr deutlich, dass wir durch Multithreading in den Workern noch jede Menge Platz nach oben hätten. Die verbringen immer noch 3/4 ihrer Zeit damit, auf die Datenbank, auf Table Storage, auf Queue Storage und auf Blob Storage einfach zu warten. Das Netzwerk ist an dieser Stelle eindeutig der Engpass. Mehrere Threads, überhaupt kein Thema. Diese Spitze hier am Anfang, das ist so eine typische Warm-up-Time. Da muss ASP.NET oder C-Sharp vielleicht noch den Garbage-Collector laden, der JIT-Compiler, der Just-in-Time-Compiler springt vielleicht nochmal an. Das kann durchaus sein. Deswegen ist auch eine klare Empfehlung, wenn man mit Hochlast rechnet, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass sehr viele User kommen, dann empfiehlt es sich in Azure in der Praxis, eine Warm-up-Time vorzusehen. Das heißt, die Firmen, die wirklich mit Hochlast rechnen, die schreiben irgendeine Art von Warm-up-Routine, wo man gezielt für gewisse Daten auch Caches refresht und solche Sachen. Das heißt, ich schicke dem Ding einmal ein paar Dummy-Requests, damit die Caches up-to-date sind, der Jitter überall durchgelaufen ist, der Garbage-Collector in Ruhe gelassen wird, dass alles soweit passt und dann bin ich bereit für die Volllast. Dann muss ich mit solchen Spitzen am Anfang nicht mehr rechnen. So. Wie gesagt, die Ergebnisse haben wir hier auch nochmal drinnen und bei diesem Test beispielsweise haben wir von den 2544 abarbeiten können und das Wichtige, keine HTTP-Errors. Das hat Ihnen der Max schon gezeigt, das brauche ich glaube ich nicht mehr zu... Wer von Ihnen war nicht in der Table Storage Session von Max? Na, doch einige, dann werde ich das vielleicht sehr wohl erwähnen. Was wir nicht gemacht haben und wo wir noch viel Potenzial hätten, ist, wir könnten im Storage-Bereich noch einiges an Performance rausholen. Folgende wichtige Informationen. SQL Azure skaliert nicht bzw. schlecht. SQL Azure hat eine gewisse Maschinengröße, die können Sie nachlesen im Internet, ganz genaue Details zur Hardware veröffentlicht Microsoft nicht, aber ungefähr wissen Sie, was dieses Ding kann und that's it. Wenn Sie dort drauf losgehen, dann können Sie nicht sagen, ich möchte eine größere Maschine, ich möchte die Datenbank auf 3 Rechner aufteilen. Wenn Sie viel Load haben, dann macht die Datenbank genau gar nichts. Wenn Sie partitionieren wollen, sprich die Daten auf mehrere Server aufteilen und parallel auf mehreren Servern arbeiten, dann hilft Ihnen SQL Azure überhaupt nirgends. Sie müssen sich selbst um das Kopieren mit Sync-Framework und Zusammenführen und solche Dinge kümmern. Das ist ein großer Nachteil von SQL Azure. Deshalb muss man sich gut überlegen, ob man mit dem durchkommt. Queue Storage, Blob Storage und Table Storage arbeiten anders. Ich möchte das am Beispiel vom Table Storage erklären. Wenn wir hier beispielsweise eine Table haben, dann gibt es 2 wichtige Spalten in der Table, die bestimmen, wie Table Storage skalieren kann. Und diese Spalten sind Partition Key und Row Key. Beide gemeinsam definieren so eine Art Clustered Index auf der Table. Und die gesamte Table liegt initial, hier ein paar Videofilme, ist egal, auf einem Server. Und was jetzt Table Storage und Queue Storage und auch Blob Storage machen, wenn sehr viel Load kommt, klickst du mit drauf, Raphael? Zum Beispiel da oben haben wir Partition Action und weiter unten haben wir die Partition Animation. Wenn wir auf diesen beiden Dingen jetzt sehr viel Load haben, dann macht er automatisch eine Partitionierung und zerlegt die Teile entsprechend der Load. Das macht er automatisch, Sie brauchen nichts dafür zu programmieren. Was allerdings wichtig ist, ist, dass man den Partition Key gut wählt. Wenn wir zum Beispiel die Registrierungsinformationen alle in eine Table, sprich Partition legen, die Registrations heißt, dann kann das System nicht skalieren. Denn wenn die alle den gleichen Partition Key haben, kann es nicht aufteilen. Das heißt, hier muss man sehr genau darüber nachdenken, wie man den Partition Key vergibt. Ich kann zum Beispiel eine Laufnummer hinten dran hängen. Die erste Registrierung bekommt Registrierungsnummer underscore 1. Die nächste 2, die nächste 3, die nächste 4, die nächste 5 und bei der 6. fange ich wieder mit 1 an. Das ist ein Beispiel. Manche machen auch oft den Fehler, dass sie sagen, na, ich nehme die Zeit, wenn die Registrierung reingekommen ist, als Partition Key? Schlechte Idee. Denn wenn viele Registrierungen kommen, was passiert denn die ganze Zeit? Schreiboperationen. Und was haben alle diese Dinge gemeinsam, die schnell hintereinander kommen? Ziemlich genau die gleiche Zeit. Wenn ich es auf Minuten genau mache, dann liegen die alle immer in der gleichen Minute. Dann könnte der Server partitionieren, aber er braucht nicht zu partitionieren. Sie schreiben immer in die gleiche Partition hinten dran. Das heißt, hier ist eine Art von Modulo-Operator oder ähnliches gefragt, damit Ihnen das System das Thema Partitionierung zu 100% abnehmen kann. Das haben wir in unserem Demo-Szenario nicht mehr implementiert. Hätten wir tun können, dann hätten wir wahrscheinlich eine etwas höhere CPU-Auslastung geschafft, ohne dass wir noch mehr Worker reinbringen. Aber ich denke, das kann sich jeder von Ihnen hoffentlich vorstellen. Was möchten wir Ihnen von diesem Vortrag mitgeben? Ein paar Takeaways, die ganz, ganz wichtig sind. Erstes Takeaway. Nur weil Sie in der Cloud sind, heißt das nicht, dass alles magisch schneller wird. Überhaupt nicht. Sie werden Ihre Applikationen von der Architektur her umstellen müssen, sonst läuft einmal gar nichts. Nur durch technische Maßnahmen werden Sie immer noch nicht das Maximum an Skalierbarkeit herausbekommen. Sie müssen darüber nachdenken, wie kann ich meine Business-Regeln an die technischen Möglichkeiten auch ein wenig anpassen, und gerade das Thema Transaktionssicherheit ist ein Gesetz, an dem man möglicherweise rütteln muss. Und das Dritte, wir sind gleich soweit, das Dritte, das ganz, ganz wichtig ist und das eigentlich das wichtigste Element von diesem Vortrag ist: Messen, 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 messen. Schreiben Sie, überlegen Sie sich nicht erst einen super komplizierten Ansatz, um Hochskalierbarkeit zu bauen, und dann bauen Sie irgendein riesengroßes Gebäude und dann kommen Sie drauf, dass Ihre Applikation eigentlich gar nicht so schnell ist. Machen Sie es simpel. Wenn Sie Scrum leben, wunderbar, machen Sie am Anfang eine einfache, vielleicht serielle, nicht multithreaded Variante. Befolgen Sie ein paar der wichtigsten Grundregeln, die Sie heute hier gelernt haben. Nehmen Sie einen Load-Tester, wie es der Raphael hier gemacht hat und gezeigt hat, und schauen Sie, wo die Engpässe sind. Kaufen Sie Ihren Developern einen Profiler, profilen Sie auf der Datenbank, profilen Sie Ihren .NET-Code, überwachen Sie Performance-Counter, und dann werden Sie sehr schnell finden, wo sind die Eckpunkte, und erst dort greifen Sie rein und erst dort optimieren Sie. Aber in der Praxis werden Sie so eine Art Leitstand brauchen, wie wir es hier gesehen haben, wenn Sie mit Hochlast rechnen müssen, der Ihnen ein wenig eine Übersicht über Ihre Landschaft gibt und Ihnen die Möglichkeit gibt, dynamisch darauf zu reagieren, Worker zu starten, Threads raufzufahren, Threads runterzufahren. Denn genau das ist das Schöne an Azure. Genau das ist es, dass ich die Ressourcen dann kaufen kann, wenn ich sie brauche und nicht die ganze Zeit unter dem Schreibtisch stehen habe. Raphael, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Möchtest du noch irgendwas zeigen? Habe ich irgendwas vergessen, was wir uns ausgemacht haben? Was war für dich, du hast ja mit Azure vorher noch nicht so viel in der Praxis gemacht, was war für dich eher das Frustrierendste an dem Thema Azure?
Das Deployment.
Genau. Das habe ich erwartet, dass das kommt. Deployment ist unangenehm. Das ist einer der großen Nachteile in Azure. Es dauert einfach seine Zeit. Und hier appelliere ich an Ihre Leidensfähigkeit. Werfen Sie Azure nicht gleich weg, wenn Sie zum dritten Mal deployen, weil Sie einen kleinen Fehler gemacht haben. Das gibt sich mit der Zeit. Man lernt das ganz gut. Und dann kann man irgendwann ganz gut damit umgehen. Ich glaube, zeitlich haben wir ein wenig aufgeholt. 5 Minuten haben wir reingeholt. Ausgezeichnet. Ich hoffe, es waren ein paar wichtige und schöne Aussagen für Sie dabei. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Sind irgendwo draußen oder auch hier. Wir bedanken uns im Moment einmal für Ihre Teilnahme und hoffen, dass Sie noch einen schönen Nachmittagabend hier im DevCamp haben. Dankeschön.